Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Seit Wim Wenders in seinem Dokumentarfilm Das Salz der Erde den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado porträtiert hat, da sind die beiden befreundet. Heute hat Wenders bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels die Laudatio auf Salgado gehalten.
Salgado schießt nicht, er stiehlt nicht, er stellt keine Fallen. Im Gegenteil, seine Bilder entwaffnen, sie stiften Verbindung, Nähe und Empathie.
Wim Wenders über Sebastião Salgado, den durchaus umstrittenen Friedenspreisträger 2019. Wir sind in Hamburg, wo der Theaterregisseur Jan Bosse Mozarts Don Giovanni inszeniert. Und in New York, wo das MoMA jetzt noch größer geworden ist, vor der morgigen Wiedereröffnung, schauen wir schon heute rein. Baden gehen bei den Donau-Eschinger Musiktagen. Da gab es Klangkunst von Kirsten Reese, installiert im Pool einer Reha-Klinik.
Es kommt doch immer wieder als Frage auch, ja, und da muss man ja in Badekleidung da erscheinen und so. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Intimitätsthema, wobei wir ja alle auch ins Schwimmbad gehen. Das interessiert mich irgendwie auch, wie dann die Leute darauf reagieren.
Wir bilanzieren einen starken Festivaljahrgang der neuen Musik und schlendern durch das neue Kulturzentrum der Gastronomie. Klar, das steht im Lande der Gourmets im französischen Lyon. Selten gab es so viel streitbare Diskussionen um die Vergabe von Preisen wie in diesen Wochen. Denken wir an den Aachener Kunstpreis, den Walliterat nach Antisemitismusvorwürfen nicht wie geplant bekommt. Denken wir an die heftigen Debatten um den Literaturnobelpreis für Peter Handke und heute an den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Den hat der Börsenverein zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse dem brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado verliehen. Seine Reportagen von Goldminen, Völkermorden und Geflüchteten, die hatte schon Susan Sontag kritisiert. Salgado mache das Leiden konsumierbar. Vielen Kritikern sind seine dokumentarischen Schwarz-Weiß-Fotos einfach zu ästhetisch, zu schön. In der Jurybegründung des Börsenvereins heißt es dagegen, Salgado fordere mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden. Er verleihe der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit. Würdigung und Kritik, beides kam, wie Ludger Fittgau berichtet, bei der heutigen Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche zur Sprache.
Sebastião Salgado ging in seiner Dankesrede selbst auf seine Kritiker ein. Vor allem auf den bisweilen gegen ihn erhobenen Vorwurf, er ästhetisiere das soziale Elend von Menschen oder theatralisiere unberührte Gegenden der Welt, die er fotografiere. Bis hin zur kitschig-romantischen Verklärung der Natur oder einem neokolonialistischen Blick auf Naturvölker.
Meine Fotos haben sicherlich eine ästhetische Dimension. Das ist unbestritten. Meine Sprache ist das Licht. Denn es ist auch und vor allem die Mission, Licht auf Ungerechtigkeit zu werfen, die meine Arbeit als Sozialfotograf bestimmt.
Die Selbstbeschreibung Salgados als Sozialfotograf stützte auch der Filmemacher Wim Wenders in seiner Laudatio heute in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Wenders fragte, kann Fotografieren ein Akt des Friedens sein? Schließlich sei diese Tätigkeit mit Schießen verbunden, nicht nur das Wort Schnappschuss, erinnere daran. Die nordamerikanischen Ureinwohner hätten geglaubt, der weiße Mann stehle ihnen durch das Fotografieren die Seele. Nicht so Salgado, so Wim Wenders.
Sebastião Salgado schießt nicht, er stiehlt nicht, er stellt keine Fallen. Im Gegenteil, seine Bilder entwaffnen, sie stiften Verbindung, Nähe und Empathie. Das haben Sie gesehen und ausgezeichnet, verehrte Damen und Herren, vom Stiftungsrat des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Und so lässt Ihr Preis nicht nur Sebastião Salgado, sondern auch seinen Beruf, sein Handwerk, sein Lebenswerk in einem anderen Licht erscheinen, eben als Werk und Wirken des Friedens.
Sebastião Salgado erinnerte in seiner Friedenspreisrede daran, dass er mit seiner Frau Delia bereits Ende der 1960er Jahre Brasilien aus politischen Gründen verlassen und ins Pariser Exil gehen musste.
So perhaps
Vielleicht erklärt dieser Weg, warum ich mich für Bevölkerungsgruppen einsetze, die ihre Heimat verlassen haben, vertrieben oder bedroht von Kriegen, Armut oder rücksichtsloser Modernisierung.
Wim Wenders, der Salgado 2014 in seinem Dokumentarfilm »Das Salz der Erde« porträtierte, erwähnte exemplarisch die Fotoarbeiten, die Sebastião Salgado während des Völkermords in Ruanda Mitte der 1990er Jahre anfertigte. Diese Arbeit hätte Salgado bald den Verstand geraubt, er sei monatelang verschollen gewesen, berichtete Wenders. Dass Salgado heute in einem Umweltprojekt auf der alten Farm seiner Familie in Brasilien Millionen Bäume gepflanzt habe und auch letzte unberührte Weltgegenden mit seinen Fotos feiere, dürfe man nicht von diesen gefährlichen Reportageeinsätzen in früheren Jahrzehnten trennen, so Wenders.
Uns an der Schönheit und Erhabenheit der Erde so teilhaben zu lassen, das kann nur einer, der vorher in ihre Abgründe geschaut hat, der die Hölle und das Fegefeuer durchquert hat und der dem Horror selbst ins Auge geschaut hat, zu den Menschen fähig sind. Nur einer, der so mit anderen gelitten hat, der zu den Machtlosen, den Unterdrückten, Hungernden und Fliehenden gegangen ist, sie begleitet hat, mitgegangen ist, ihnen Zeit geschenkt hat, ihnen zugehört und ihnen so eine Stimme gegeben hat als ihr Botschafter, der sie auch mitunter überhöht hat, nicht damit ihr Leid schöner aussieht, wie manchmal der absurde und unsinnige Vorwurf lautet, sondern um ihnen gerade im Leid Achtung zu zollen.
Das Preisgeld des Friedenspreises will Sebastião Salgado mit portugiesischen sowie mit marokkanischen, algerischen und tunesischen Bauarbeitern teilen, weil sie als Arbeitsmigranten in den 1970er Jahren nach Frankreich kamen, wie Sebastião Salgado und seine Frau kurz zuvor als politische Flüchtlinge aus Brasilien.
In den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts machte ich eine Reihe von Reportagen über Einwanderer in Frankreich. Viele Portugiesen waren vor den Kolonialkriegen unter Diktatur Salazars geflüchtet. Sie arbeiteten hart, um eine Zukunft zu errichten, die nicht nur ihre war, sondern auch die Zukunft Frankreichs, denn sie trugen maßgeblich zum industriellen und urbanen Wachstum des Landes bei. Auch Menschen aus Nordafrika waren dabei. In Nordfrankreich lebte ich unter Bergleuten, die meisten von ihnen Marokkaner, die die Polen in den Kohlegruben abzulösen begannen. Sie nahmen mich herzlich auf und ich habe bis heute intensive Erinnerungen an ihre Freundschaft.
Der Fotograf Sebastião Salgado, der Friedenspreisträger 2019, heute Mittag in der Frankfurter Paulskirche. Salgado hat während der Frankfurter Buchmesse auch bei uns auf dem blauen Sofa Platz genommen. Und dieses lange Gespräch können Sie noch hören in der DLF-Audiothek. Gleich zwei Don Giovanni-Premieren gab es heute Abend im Norden. Wir haben uns nicht für Bremen, sondern für Hamburg entschieden. Denn dort hat der Regisseur Jan Bosse den rücksichtslosen Frauenhelden in Szene gesetzt. Mal gucken, wie er das in Zeiten von MeToo gemacht hat. Der Bariton André Chouin musste sich für seine Rolle fragen, wer ist dieser Don Giovanni?
Don Giovanni ist ein extrem leichtfertiger junger Mann. Also im Libretto steht junger Edelmann, so wahrscheinlich aus besserem Hause, der einfach alles dem unterordnet, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Die in dem Fall sind Frauen. Frauen in allen Varianten, wie Leporello aufzählt, schöne, hässliche, dicke, dünne, junge, alte, einfach alle.
Don Giovanni heute Abend in Hamburg. Jürgen Liebing kommt direkt aus der Staatsopernpremiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schwingt denn an dem Abend irgendwas mit von der MeToo-Debatte?
Nein, gar nicht. Also das wäre, muss ich auch zugeben, etwas zu einfach und etwas zu oberflächlich. Natürlich ist es eigentlich ein früher Kommentar zur MeToo-Debatte. Am Ende ist Don Giovanni ja auch tot. Und es gibt auch noch ein Ende, wo dann so die Moral von der Geschichte gesungen wird. Das fehlt hier, sondern der Komtur kommt. Und Don Giovanni, der nicht bereut, nein, 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 sagt er mehrmals, er ist tot. Aber MeToo wäre ein bisschen zu kurz.
Jan Bosse ist ja ein erfolgreicher Theaterregisseur, einer, der den Ruf hat, seine Schauspieler zu lieben. Vor 11 Jahren hat er sich dann doch auch zum ersten Mal an eine Oper gewagt in Basel. Und dieser Don Giovanni ist jetzt, glaube ich, seine dritte Arbeit für das Musiktheater. Worauf setzt Jan Bosse in dieser Inszenierung?
Ja, leider Oder Sie sagen es richtig, er liebt seine Schauspieler, aber leider setzt er nicht auf die Musik. Und das ist das große Problem des heutigen Abends, dass Mozart das eine Musik komponiert hat, die einfach wunderbar ist. Und Don Giovanni ist einerseits sozusagen die klassische Oper schlechthin und andererseits die am schwersten zu inszenieren. Da muss man schon ein bisschen Nachsicht ab und zu haben. Aber er weiß mit den Sängern und Sängerinnen nicht wirklich etwas anzufangen. Es wird an der Rampe gesungen, was ja bei Mozart nicht unbedingt notwendig wäre, weil es ist ja kein Wagner-Orchester, was da übersungen werden muss. Und das Bühnenbild erschlägt eigentlich die Sänger. Das Bühnenbild von Stefan Lemay, das ist ein nach außen gekehrter Kreis aus mehreren Segmenten von Abrisshäusern, die sich dann immer irgendwie drehen. Und die Sänger, sie haben vorne nur, weiß nicht, 3 Meter Platz zum Singen. Und sie singen sich an oder stehen da ganz alleine dumm rum. Im zweiten Akt wird dieses Bühnenbild ein wenig zerstört. Der Eindruck von wegen die Gesellschaft ist total zerstört. Aber dann kommt etwas, was ganz grauselig ist. Diese Elemente drehen sich permanent. Klar, Drehbühne ist zum Drehen da, aber wenn sie sich permanent dreht, bleibt gar nichts mehr. Und dann stehen die Sängerinnen wirklich und singen so wunderbar alle durchweg. Und es dreht sich immer hinterdrein. Und das finde ich für eine Oper wie Don Giovanni und für ein Regisseur wie Jan Bosse, der, wie Sie sagten, ja mit seinen Schauspielern umgehen kann, ist das zu wenig.
Sie haben angedeutet, dass die Oper an sich schwer zu inszenieren ist. Woran liegt das denn?
Das liegt daran, dass einmal eine richtig komplizierte Geschichte erzählt wird, dass sehr viel Arien gesungen werden, klar, gehört zur Oper. Und man muss sich dann etwas überlegen, was zeige ich, wenn jemand 5 Minuten eine Arie singt über seine Gefühle, über die Liebe, über den Hass, weil jemand ihn betrogen hat. Und da muss ich was haben an Bildern. Und hier ist es, jetzt kommt natürlich wieder mein Dauerthema ab und an, das Video. Und das passt überhaupt nicht. Mhm. Nur ein Beispiel. Da stehen die Sängerinnen und Sänger in einem Quartett oder Quintett ganz vorne an der Bühne. Dazwischen tanzt ein eben Videokünstler herum. Und wir sehen die Bilder ganz hinten an der Rückwand. Und es ist ganz peinlich bei Sängern und Sängerinnen, wenn man die sieht im Video, weil das ist nicht lippensynchron. Da denkt man immer, da stimmt doch was nicht. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Und dann ganz am Schluss gibt es eine Situation, also diese Schluss mit dem Komtur, mit einer gewaltigen Musik. Und dann wird eine Frau oder ein androgynes Wesen gezeigt, was hier die ganze Oper vorkommt, Amor und gleichzeitig Tod, und bewegt sich da so etwas wie eine Katze auf dem Hintergrund dieses Bühnenbildes. Und das doppelt und dreifacht. Und da sage ich einfach, lieber Jan Bosse, glaub der Musik. Mozart wusste, was die Musik kann und was sie uns zu erzählen weiß.
Musikalische Leitung heute Abend Adam Fischer. Er hat nach diesem Klang gesucht. Mozarts Don Giovanni in Hamburg heute Abend mit André Chouin als Don Giovanni und hier Anna Lucia Richter als Zerlina. Jürgen Liebing, wie war der Abend musikalisch?
zwei Beispiele für wirklich einen wunderbaren Abend. Und Adam Fischer hat das Orchester auch sehr, sehr gut geleitet. Es gibt ja da auch so ein paar Bühnenmusiken. Das war insgesamt wirklich sehr, sehr rund, sehr mozartisch. Übrigens nebenbei bemerkt, seit 1900 ist eigentlich in Hamburg an der Staatsoper alle 10 Jahre ein neuer Don Giovanni herausgekommen. Und ich wage es zu bezweifeln, ob diese Inszenierung ein Haltbarkeitsdatum von 10 Jahren hat.
Alles in allem also ein im doppelten Sinne verschnupfter Kritiker.
Zugegeben, ich bin verschnupft, aber ich wäre es auch ohne den Schnupfen in meiner Nase. Denn ein Abend, der nichts überzeugen vermag, besonders nicht an diesem Haus der Hamburgischen Staatsoper.
Jürgen Liebing über Jan Bosses Don Giovanni an der Hamburger Staatsoper. Besten Dank.
Bitte.
Hello again, so steht es an den Wänden des New Yorker MoMA, das nach 4-monatiger Renovierung an diesem Montag wieder eröffnet wird. Ja, tatsächlich, das MoMA war den ganzen Sommer über geschlossen. Jetzt ist es von Grund auf renoviert und nochmal größer geworden. Es dominiert die 53. Straße in Manhattan.
Die Geschichte des Museum of Modern Art ist auch eine Geschichte der Verdrängung. Vielleicht passt das MoMA auch deshalb so gut nach New York. Schon für den Neubau 1939 mussten 4 Brownstone-Häuser an der 53. Straße weichen. Nach mittlerweile 5 großen Erweiterungen hat sich das MoMA fast auf den gesamten Block ausgedehnt. Schon der MoMA-Gründungsdirektor Alfred Barr hat 1939 gesagt, nichts ist auf Dauer, nicht die Kunst, nicht die Einrichtung, nicht die Ausstellungen. Er hat verstanden, dass sich das Museum ständig weiterentwickeln muss, sich genauso entwickeln muss wie die moderne Kunst. Contemporary art changed and evolved, sagt der heutige MoMA-Direktor Glenn Lowry. Für die jüngste Erweiterung wurde zum Entsetzen von Denkmalschützern das American Folk Art Museum abgerissen. Damit hat das MoMA nicht nur die Fläche um 1/3 auf 66.000 Quadratmeter vergrößert. Lowry spricht von einer radikalen Selbsterneuerung des Museums, dank der Architektin Liz Diller. Liz ist eine echte urbane Architektin. Sie spürt den Herzschlag der Stadt. Sie kennt die Menschen, die Gebäude so gut, dass sie genau weiß, was sie machen muss. Ihre Arbeit hier war die einer Chirurgin. Sie wusste genau, wo man was verändern muss, aber auch, wo man es besser lässt. Und das Ergebnis ist so beeindruckend vollendet, wie es sich nie zuvor angefühlt hat. Der Architekturkritiker der New York Times fühlt sich an das leicht seelenlose Ambiente eines Apple Stores erinnert. Alles ist lichter, luftiger, aber auch glatter geworden. Den Übergang zwischen Alt- und Neubau merkt man kaum. Vor allem gibt es deutlich mehr Platz und den kann das MoMA gebrauchen. Zuletzt quetschten sich 3 Millionen Besucher im Jahr durch die Ausstellungen. Die größere Fläche jedoch hat auch andere Vorteile, sagt Kuratorin Sarah Suzuki. Wir haben mehr Raum, um darüber nachzudenken, was wir eigentlich wollen. Wir haben jetzt die Chance, moderne und zeitgenössische Kunst auf eine neue, andere und bessere Art zu präsentieren. Vorbei die Zeit, in denen der MoMA-Besucher nahezu chronologisch durch die moderne Kunstgeschichte geleitet wurde. Eine grobe Struktur gibt es zwar immer noch, aber man kann und muss sich entscheiden, in welcher Reihenfolge man die mehr als 60 Galerien entdecken will. Und dabei gibt es auch einige gewollte Überraschungen, sagt Kurator Rajendra Roy. Wir wollen, dass unsere Besucher verstehen, dass moderne Kunst nicht nur von toten Männern europäischer Abstammung kommt. Moderne Kunst ist global und betrifft alle Geschlechter. Und um das zu verdeutlichen, muss man schon mal einen anderen Teil der Geschichte erzählen. Und so findet sich neben Picassos Mädchen von Avignon plötzlich das Gemälde einer afroamerikanischen Künstlerin aus den späten 1960er Jahren, das eine rassistische Bluttat zeigt. Solche gewagten Kombinationen sollen altbekannte Werke in neuem Licht erscheinen lassen. Eine weitere Neuerung: Alle 6 Monate wird 1/3 der Dauerausstellung ausgetauscht, sagt Architektin Liz Diller. Der Bestand ist riesig. Da ist so viel mehr im Lager, als wir zeigen können. Und deshalb ist die Idee mit der 4. Dimension Zeit so großartig. New Yorker, die schon 100-mal im MoMA waren, haben jetzt einen Grund, wiederzukommen und können Neues entdecken. Die MoMA-Macher jedenfalls rechnen schon mit 500.000 mehr Besucher im Jahr. Notfalls müssen eben irgendwann weitere Gebäude dem Museum Platz machen. Einige wenige gibt es noch zwischen der 5. und 6. Avenue, die abgerissen werden könnten.
Peter Mücke über das erweiterte neue MoMA in New York. An diesem Montag wird es wieder eröffnet. Vor 90 Jahren wurde das Museum gegründet, ist also 30 Jahre älter als das Guggenheim-Museum, das an diesem Montag seinen 60. Geburtstag feiert. Morgen ist also viel los auf den Kunstmeilen in Manhattan.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren haben Archäologen in Ägypten eine große Zahl gut erhaltener Holzsärge aus dem Altertum entdeckt. Der Fund aus der Grabstätte Al-Assassif gilt als wissenschaftliche Sensation. Die insgesamt 30 Sarkophage stammen aus der 22. Dynastie, sind also fast 3000 Jahre alt. Trotzdem strahlen die Farben noch. Die Särge wurden ägyptischen Angaben zufolge für männliche und weibliche Priester und Kinder angefertigt. Sie sollen vom kommenden Jahr an im neu eröffneten Ägyptischen Museum in Kairo gezeigt werden. Mit einem Plus bei Lesepublikum und Fachbesuchern ist die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Mehr als 302.000 Besucher kamen auf das Messegelände. Das waren 5,5% mehr als im letzten Jahr. Dazu beigetragen hat sicherlich ein Novum in diesem Jahr. Anders als sonst wurden Bücher nicht nur am letzten Sonntag, sondern schon am Samstag verkauft. Dadurch konnten viele Verlage ihre Umsätze steigern. Annika Jonas, die beim Kamper Verlag für den Vertrieb zuständig ist.
Es war auch deutlich zu spüren, deswegen, weil wir die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk im Programm haben. Aber man hat es auch an anderen Titeln gemerkt, es ist wirklich ganz, ganz großes Interesse an unseren Büchern da gewesen.
Insgesamt waren in diesem Jahr 7.450 Aussteller aus 104 Ländern bei der Frankfurter Buchmesse, etwas weniger als 2018. Die Berliner Fotografin Johanna Maria Fritz hat den erstmals verliehenen Deutschen Friedenspreis für Fotografie gewonnen. Die 25-jährige Fritz wurde für ihre Fotoserie Like a Bird geehrt. Dabei zeigt sie Zirkusaufnahmen aus mehreren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Der Preisträgerin sei es gelungen, mit ihren Bildern eine universelle Lebensfreude darzustellen, die sich auch von Konflikten und Gewalt nicht ersticken lasse, heißt es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde im Museumsquartier Osnabrück verliehen. Nach der Ablehnung des Roland-Berger-Preises für Menschenwürde durch zwei Preisträger hat die Stiftung die für Montag geplante Festveranstaltung abgesagt. Hintergrund der Ablehnung ist ein Bericht des Handelsblattes, wonach Georg Berger, der Vater des Stifters, Profiteur des NS-Regimes gewesen sein soll. Der polnische Bürgerrechtler Adam Bodnar und die Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage hatten daraufhin den Preis abgelehnt. In einer Erklärung der Stiftung heißt es, Berger sei bereit, das Bild seines Vaters zu revidieren, falls das erforderlich sei. Zwei Historiker sollen nun ein Gutachten erstellen.
20 Uraufführungen und 6 Klanginstallationen an 4 Tagen. Die Donaueschinger Musiktage sind am Abend zu Ende gegangen mit der erfolgreichen Zahl von 10.000 BesucherInnen, die sich für die zeitgenössische Musik begeistern. Björn Gottsteins Konzept scheint also aufzugehen, bilanziert unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs.
Das derb direkt politische so mancher Jahrgänge ist ebenso vorbei wie die früher bisweilen verkrampft kopflastige Sucht und Lust nach dem sogenannten Materialfortschritt, nach möglichst komplexen Klängen, die einem schon auf dem Notenpapier Angst machen. Jetzt ist 2019 und das geheime Motto etlicher Werke lautet neue Eingängigkeit mit deutlichen Tendenzen zum Tanzbaren. Man nehme etwa den iranischen Komponisten Sote, der mittels traditioneller Instrumente und Elektronik rhythmisch brüchige Klangwelten schafft, ein imaginäres Parallelpersien voller Konflikte, aber auch mit traumschönen Ruhemomenten. Das Tanzbein zuckt, kommt jedoch immer wieder arg ins Schlingern. Mit ganz anderen Tönen arbeitet der Däne Simon Steen Andersen. Zugleich liefert er den wohl understatementhaftesten Stücktitel dieser Saison. Wenn man Trio liest, denkt man naturgemäß an hübsche Kammermusik mit eben 3 Instrumenten. Doch Steen Andersen lässt das SWR-Symphonieorchester, die SWR-Bigband, das SWR-Vokalensemble sowie Live-Elektronik mit gleich 3 Klangregisseuren aufeinander los. Dazu gibt es auch noch Videos. Trio reicht Reist durch die Geschichte der diversen SWR-Klangkörper. Historische Dokumente werden mit live gespielten Passagen klug verschaltet. Ein wilder, manchmal humorvoller, technisch perfekt gemachter Trip.
Geräusch abfahren. Film ab.
Neben zahlreichen neuen Namen gab es dieses Wochenende auch ein paar Klassiker, etwa Marc André, der in seinem aktuellen Werk, wie so oft, mit filigransten Strukturen arbeitet und den wagemutigen Versuch unternimmt, genuin christlich-religiöse Motive und Hoffnungen musikalisch, wenn nicht auszudeuten, so doch anzudeuten. Zum Festival gehört traditionell die Konzertsaal Transzendenz. Diesmal ging es etwa in eine Hotelbar. Dort entstand ein Donauparadies mit schöner Tapetenmusik, aber auch wunderbar halbironischen Auftritten. Zur Kulisse gehörten auch Minifontänen und Nebelschwädchen, in mehreren das Etablissement üppig umgurtenden Aquarien. Dort nahmen Goldfische das Geschehen eher gelassen hin, einige empfindsamere Kois wurden hingegen einen Stock tiefer in einen Bassin nahe den Toiletten verfrachtet. Bastian Zimmermann, Michael Rauter und Aliénor Dauchet waren die überaus kreativen Köpfe dieser Chill-Out-Zone. Zu Kirsten Reeses performativer Installation Nick Lou durfte man indes nur in Badesachen kommen. Im Becken einer Reha-Klinik gab es wirbelnde Über- und Unterwassermusik. Reese zählt zu den interessantesten Klangtüftlerinnen. Ihre Projekte pusten Kopf und Ohren immer auf sehr sinnliche Weise ordentlich durch. Und sonst? Ach ja, man stieß noch auf einen Computer als Kurator, doch seine Auswahlkriterien für die zu spielenden Klavierstücke blieben eher im Trüben. Dafür strahlte das Festival im Festival des Duos Herbert Mohren ziemlich hell. Neben einem performativen Parcours gab es immer wieder klitzekleine Uraufführungen, die in die großen Konzerte hineingeschmuggelt wurden. Dadurch fielen sich die Musiktage gleichsam selbst ins Wort bzw. in den Klang.
Jörn Florian Fuchs über die Donaueschinger Musiktage, die am Abend zu Ende gegangen sind. Alle Konzerte sind 7 Tage lang in der App des SWR nachzuhören. Abschließend ist dann auch der SWR Orchesterpreis vergeben worden, und zwar an das gerade beschriebene Trio des Dänen Simon Steen Andersen. 2010 hat die UNESCO die französische Kochkunst zum Teil des immateriellen Welterbes erklärt und sich zugleich einen Ort gewünscht, an dem dieses Erbe dokumentiert und gepflegt wird. Der damalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy setzte alle Hebel dafür in Bewegung, und jetzt ist das internationale Gastronomiezentrum Wirklichkeit geworden. Am Wochenende ist es in Lyon eröffnet worden. Jürgen König über die neue Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon. Ein Bau mit langer Geschichte.
Die Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon. Auf 4 Etagen gleichzeitig Museum, Erlebnisort fürs große Publikum, wie auch Lehr- und Forschungsanstalt zur Ausbildung von Köchen, Kellnern, Sommeliers. Ein Kulturzentrum soll es sein, sagt der Direktor Florent Bontin, das erste, das ganz der Gastronomie gewidmet ist.
La philosophie, c'est que la gastronomie, c'est
Die Philosophie des Hauses ist es, zu zeigen, dass Gastronomie nicht nur den Besuch großer Restaurants meint, sondern das, was man jeden Tag kocht und isst. Und zu zeigen, wie wichtig das ist für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden, letztlich von uns allen. Die Produktion von Lebensmitteln, ihr Transport, ob man das Gemüse der Saison isst oder nicht, all diese Fragen bedingen den ökologischen Wandel mit. Wir wollen zeigen, wie wichtig bestimmte Verhaltensweisen sind, was für ein Vergnügen gutes Kochen sein kann und wie bereichernd es ist für einen selbst und für uns alle. In 6 Abteilungen erwartet den Besucher ein Gang durch die Geschichte der Ernährung und der Kochkunst, präsentiert durch Öfen und Herde, Töpfe und Schüsseln, Teller und Tassen, Kuchenformen aus mehreren Jahrhunderten, Plakate, Kochbücher, historische Fernsehsendungen über das Kochen, Filme zu Gemüseanbau und Rinderzucht. Gedacht ist das Haus auch als Ort für Vorträge, Seminare und Konferenzen zu allen Themen rund ums Essen bis hin zur Digitalisierung der Landwirtschaft und der Ernährung der Zukunft. Ein eigener Saal wendet sich an Kinder. Schautafeln, Computeranimationen und Spiele vermitteln, was zum Beispiel Fette sind oder Vitamine, wo bei der Kuh die Milch rauskommt und warum sie so gesund ist. Der Höhepunkt des Rundgangs ist die Schauküche, wo täglich 9 Stunden lang mehrere Köche zeigen werden, wie man Fleisch richtig brät, welches Gemüse sich wofür besonders eignet, was eine gute Suppe ausmacht. So wie Konzerthäuser Artists in Residence einladen, wird sich die Cité de la Gastronomie Chefköche aus der ganzen Welt ins Haus holen. Den Anfang macht 3-Sterne-Koch Régis Marcon. Er propagiert eine lokal geprägte, bodenständige Küche. Es soll ein Haus für alle sein. So viele Menschen können nicht teuer einkaufen. Wir wollen ihnen die Erfahrung vermitteln, dass man auch für wenige Euro ein gutes Essen zubereiten kann. Wenn das gelingt, das wäre schön. Es ginge nicht darum, kulinarische Traditionen nur zu überliefern, sagt Régis Marcon, sondern darum, sie immer wieder neu auszurichten. Wir wollen der Küche eine gewisse Einfachheit zurückgeben. In der Öffentlichkeit ist meistens immer nur von der gehobenen Küche die Rede, mit extravaganten Zutaten und so. Dabei kann man auch mit einfachen Mitteln großartige Sachen machen. Das wollen wir zeigen. Und die Besucher sollen uns von ihren Erfahrungen berichten. Wer weiß, was wir da lernen können. Deswegen sage ich, es soll ein Haus für alle sein. Es ist ja unser gemeinsames Interesse, uns zu fragen, was werden unsere Kinder einmal essen?
Ein Kulturzentrum der Gastronomie. Jürgen König auf dem neuen Geschmacksparcours in Lyon.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn sie Englisch reden, sind die Norweger einfach komisch und witzig. Solange sie aber Norwegisch sprechen, sind sie komisch, witzig und auch noch musikalisch, schreibt geradezu verzaubert Roman Bucheli in der Neuen Zürcher Zeitung über den Gastlandauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse. Sie klopfen zu ihren Texten, nicht etwa nur zu den Gedichten, mit den Füßen den Takt. Bucheli hätte sich deshalb eines vom Gastland Norwegen gewünscht, dass seine Dichterinnen und Dichter nur Norwegisch gesprochen hätten. Vielleicht klingen sogar die Jugoslawien-Texte Peter Handkes, der sich mit serbischen Kriegsverbrechern solidarisiert hat, auf Norwegisch nur unschuldig musikalisch, jedenfalls für alle, die des Norwegischen nicht mächtig sind. Gegen Ende der Buchmesse seien die Diskussionen über Handke und den Literaturnobelpreis doch ziemlich abgeschlafft gewesen, urteilt Marie Schmidt in der Süddeutschen Zeitung. Es sei da auch einiges durcheinander geraten. Ging es darum, was Peter Handke geschrieben oder verharmlost hat? Um die Rückkehr der Balkankonflikte in die kollektive Erinnerung? Darum, dass wir alle zu wenig Handke gelesen haben, allseits Zustimmung, darüber, wie Handke einmal seine Frau getreten hat? Wenn der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado dabei gewesen wäre, hätte er den Gewaltakt dann wohl aus einem besonders ästhetischen, perfekten Blickwinkel festgehalten? Salgado, der als erster Fotograf den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat, ist bekannt für Bilder, die das menschliche Leid zeigen, zum Beispiel ausgemergelte Körper in der Dritten Welt. Ich könnte weinen, sagen die Besucher in Salgados Ausstellungen angesichts seiner Aufnahmen, aber sie weinen nicht, schreibt Freddy Langer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielmehr werden viele der Bilder all der erschütternden Motive zum Trotz konsumierbar durch die Perfektion einer Überwältigungsästhetik und die Bildformeln der christlichen Ikonografie, in deren Tradition Salgado eine Mutter mit Kind in erbärmlichsten Verhältnissen zur Madonna stilisiert und mancher geschundene Leib an die Kreuzabnahme Christi erinnert. Gern wird dann von Würde gesprochen, die den Menschen auf diese Weise zuteil werde. Doch welche Würde ist das, auf einer Fotografie die übermenschliche Schönheit einer Heiligen anzunehmen und vielleicht nur kurz darauf zu sterben, kritisiert Freddy Langer die Vergabe des Preises an Salgado. Oh, ich trinke Ihren Tee, sagt plötzlich Jean Le Carré zu Sonja Zekri, die ihn für die SZ interviewt. Der Tee-Fauxpas lässt sich mit der Wut des Autors erklären, die er beim Schreiben seines neuen Romans Federball empfunden hat und die nun noch einmal im Interview hochkommt. Wut über Brexit und Populismus. Wie wurden wir lächerliche Briten bewundert für unseren gesunden Menschenverstand, unser Fair Play, alles Bullshit. Wir sind zu einer Art Glaubensgemeinschaft geworden, glaubensgesteuerte politische Extremisten. Die Stimmung in England sei gerade niederschmetternd und klaustrophobisch. Irland erscheint John le Carré als geeignetes Fluchtziel. Vielleicht kaufe ich mir dort ein kleines Haus, um zwischendurch durchatmen zu können, sagt er. Einen irischen Pass habe ich jedenfalls schon beantragt. Als vorübergehendes Exil böte sich auch Norwegen an. Das ist, so Roman Bucheli in der NZZ, nicht nur sprachlich-musikalisch, sondern auch noch unkonventionell in der Förderung von Nachwuchsautoren. Bucheli zitiert Thomas Espedal, der eben auch komisch und witzig ist, mit folgenden Worten: Wir geben ihnen Zigaretten, Alkohol und lehren sie zu kämpfen. So werden sie gute Schriftsteller.
Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.